Es ist Freitag, der 28. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Ich habe mir heute Nacht angesehen, wie sich Joe Biden und Donald Trump bei CNN an die Gurgel gegangen sind. Das war ja wirklich eine Preislage, wie man sie sonst noch nicht gesehen hat. Heißt es, dass unabhängig davon, wie die Wahl im November am Ende ausgeht, die USA vorerst als Akteur der internationalen Politik ausfallen?
Nein, das würde ich nicht glauben. Also trotz des Wahlkampfes läuft ja sozusagen die politische Bürokratie und die normale Bürokratie weiter. Also politische Bürokratie, weil ne, alle höheren Beamten sind politisch sozusagen eingesetzt und die haben ein Programm, das sie, glaube ich, abfahren. Und ich denke nicht, dass der Wahlkampf vor allen Dingen durch Fragen der internationalen Politik beeinflusst wird. Natürlich spielt das da drin eine Rolle, aber dass deswegen man jetzt zum Stillstand kommt, glaube ich nicht. Dass man irgendwann anfängt zu taktieren, das kann ich mir schon vorstellen, aber die sozusagen den Stillstand, so wie wir das auch in anderen Ländern jetzt zurzeit erleben, weil es eine, also wie zum Beispiel in Frankreich, ne, wo einfach dadurch, dass der Druck im Kessel durch die kurze Frist so hoch gegangen ist, da sind wir in den USA noch nicht. Dass das in der heißesten Phase des Wahlkampfs so sein kann, das mag sein, ja.
Man hat auch in der Debatte in der Nacht gesehen, dass der Trump sich nach wie vor für den größten Dealmaker aller Zeiten hält und er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Ukraine-Politik radikal ändern würde, wenn er gewinnt und angekündigt, er würde diesen Krieg noch beenden, bevor er auch nur ins Amt eingeführt wird im Januar für den Fall eines Wahlsiegs. Ist das Unsinn oder ist irgendwie vorstellbar, dass die USA und Russland zusammen die Ukraine so unter Druck setzen, dass sie de facto aufgibt?
Also das ist kein Unsinn, weil natürlich in dem Augenblick, in dem Trump gewählt ist, seine Worte schon eine große Macht haben. Und je stärker jetzt auch sozusagen das Republikanische und das Trump-Lager wird, weil das Biden-Lager schwächer wird, umso mehr hat er natürlich Einfluss, informell. Dafür muss man eben einfach formell nicht sein, wenn man der perspektivisch derjenige ist, der das größte und wichtigste Land dieser Welt führt. Dann werden natürlich die Emissäre zu ihm kommen und einfach schon mal vorverhandeln wollen, was man denn sozusagen, wie man es denn machen könnte. Völlig klar. Und das Gleiche wird für Zelensky gelten, ne? Die Frage ist, also ich halte das nicht für Wahlkampf. Gleichzeitig haben wir, und das halte ich für plausibel, die Information, dass Trump seine Linie mit Blick auf die Ukraine hier und da nochmal korrigiert hat. Ich bin da ganz vorsichtig, weil er schon ein Briefing der Sicherheitsbehörden gekriegt hat, um was das hier eigentlich geht. Also ich glaube, es geht, die Idee, das würde sozusagen ein Ausverkauf der Ukraine werden, das wird es, glaube ich, nicht, weil es negative Konsequenzen und soweit es negative Konsequenzen für die US-Interessen einfach hat. Es ist ja nicht so, dass die USA in Europa keine Interessen hat und auch global keine Interessen hat. Eine instabile Ukraine hat nicht nur Folgen für uns in Europa, sondern natürlich strahlt das auch in Richtung Asien aus, ne? Also von daher, und da werden die Leute um ihn drumherum, glaube ich, schon versuchen, das einfach einzufangen, auch wenn man ihn immer als so einen, wie soll man sagen, wilden Stier oder was auch immer darstellt oder Monster oder so, er kann ja nicht alleine. Ne? Also er braucht ja eine Maschine, die das mitträgt. Das heißt, wie auch bei Biden wird er die wichtigen Entscheidungen treffen. Aber wie die Maschine das umsetzt, da hat die Maschine möglicherweise noch einen großen Spielraum.
Das heißt, Sie halten die amerikanische Regierung dann auch, wenn Trump Präsident wird, am Ende für berechenbarer, als wir heute denken und für weniger irrational, als Trump bei seinen öffentlichen Auftritten für einen Eindruck macht.
Also es wird immer diesen Moment der Irrationalität geben. Das haben wir ja, also wenn wir jetzt auf die letzten Jahre mal so zurückgucken, seit Anfang des Ukraine-Krieges, hat es ja viele solcher Situationen gegeben, wo, ich sag mal, Staatslenker alleine eine Entscheidung getroffen haben und das vor der Presse preisgegeben haben, ohne dass der Apparat davon wusste. Macron ist das berühmteste Beispiel dafür, ne, für die disruptive Regentschaft. Und da muss der Apparat folgen, weil natürlich der Apparat auch gefragt wird, wie setzt ihr das denn um? Und er kann natürlich nicht sagen, wir setzen uns gar nicht um, der Präsident ist uns egal, dann bin ich meinen Job los. So, und dieses Austarieren zwischen, okay, was müssen wir mindestens machen, damit die Worte des Chefs nicht neutralisiert werden? Aber was können wir auch alles sein lassen und halten damit an den amerikanischen Interessen fest und tun denen was Gutes in dem Zusammenhang? Ich glaube, das ist das Spiel, was man nicht nur in einer normalen Bürokratie hat, sondern was, glaube ich, total menschlich in einer sozialen Organisation ist, wo man einfach sagt, okay, ist das jetzt noch schlau, was wir hier gerade machen? Aber natürlich, das ist, man sieht, dass die Folgen dessen, was die Nummer eins sagt, die sind groß, ist selbst in Deutschland so, was Olaf Scholz sagt, hat großes Gewicht, auch wenn wir ganz anders politisch in der Struktur aufgestellt sind, wenn kein Präsidialsystem, wird es in den USA immer dieses disruptive Element geben. Und die Verwaltung, die Ministerien sind im Grunde genommen die Auffänger dessen und die, bei den Franzosen haben wir immer gesagt, die After-Sales-Manager. Ne? Also irgendjemand muss nachher erzählen, warum das eigentlich total Sinn gemacht hat und was er eigentlich damit gemeint hat. Ich glaube, an diesen Spielregeln wird sich nichts ändern.
Könnte es sein, dass die Aussicht, die, wie ich glaube, noch wahrscheinlicher geworden ist heute Nacht, dass Donald Trump nochmal gewinnt, schon jetzt Einfluss auf den Krieg hat und auch auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA, wenn man sieht, mit welchen Drohungen da operiert wird, dass das vielleicht auch darauf abzielt, in den amerikanischen Wahlkampf einzugreifen und dem Trump damit zu helfen?
Ja, klar, also ne, das aus Sicht Moskaus, aber wahrscheinlich auch aus Sicht Chinas und Pyongyangs, ist es angenehmer, Trump da zu haben als Joe Biden. Und natürlich versucht man dann, den Trump zum jetzigen Zeitpunkt zu helfen, ihm im Zweifelsfall auch Biden keine Argumente zu geben, die er gegen Trump auch verwenden kann. Und klar, das ist ein riesiges Einflussspiel, das da läuft, das aber auch nicht nur aus Moskau herausgespielt wird. Ne? Auch da müssen wir annehmen, dass im US-Wahlkampf in den USA jetzt schon Einflussnahme abläuft, die aus Russland mit unterstützt wird, einfach so. Also da sozusagen eine Trennung zwischen Ländern zu machen, macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Was man aber auch sehen muss, ist, wir sehen ja, wenn wir jetzt ganz rüber gucken auf die andere Seite der Landkarte, dass sich das Verhältnis zwischen den USA und China massiv verändert. Putin, der immer mehr auf Hilfe angewiesen ist, auch von seinen anderen dunklen Freunden wie aus Nordkorea. Und er im Grunde genommen, also wenn man es übertrieben darstellen wollte, mittlerweile sozusagen der Vorhof möglicherweise Pekings ist und damit eben nicht mehr die erste Riege ist, sondern jetzt auf einmal nicht von den USA, sondern von Peking degradiert wird. Und die Frage für die USA ist dann, okay, mit wem unterhalte ich mich jetzt eigentlich? Mit dem Koch oder mit dem Kellner?
Und wir begegnen dann den Russen auf Augenhöhe als Mächte zweiter Ordnung.
Ja, genau. Auch das ist interessant, wie die Erzählung dann wohl laufen wird.
In der Debatte hat der Trump den beiden vorgeworfen, er führe die USA in den Dritten Weltkrieg oder die Gefahr bestehe, dass er das tue. Und da habe ich gedacht, das korrespondiert doch genau mit dem Atomdrohungen aus Moskau, dass man da sozusagen ein Wahlkampfthema in den USA kreiert, dass man nämlich die Angst der Leute vor einem Dritten Weltkrieg nutzt, sie zu dieser politischen Entscheidung im November zu bewegen.
Ja, es sind richtige Totschlagsargumente, die aber, weil sie halt einfach direkt emotional sind, gut verfangen. Ne? Und ich meine, das sehen wir ja bei uns. Ne? Wer agitiert, wer schürt diese Angst vor einem Dritten Weltkrieg? Ne? Das sind ja nicht nur die extremen Rechten und extremen Linken. Da haben wir ja auch teilweise in den Parteien, die sich als Mitte bezeichnen, Leute, die da im Grunde genommen das Spiel Moskaus spielen, ne? Weil sie warnen vor dem Dritten Weltkrieg, der da kommen könnte. Aber ja, das ist aus meiner Sicht zurzeit eine bewusste Strategie, weil natürlich Trump das aufnehmen kann, sich als nicht nur als Dealmaker, sondern auch als Peacemaker darstellen kann. Ne? Also, dass das ein prekärer Frieden sein würde, auch gar kein Frieden sein wäre, ein prekärer Zustand sein würde, mit höchster Instabilität und nach dem Gusto Moskaus mit der Möglichkeit, das immer wieder anzuzünden, das fällt natürlich hinten runter. Also ich glaube nicht, dass wir annehmen sollten, dass das Friedensbedürfnis der Amerikaner ein deutlich geringeres ist, als es hier bei uns in Deutschland oder in anderen Ländern Europas eigentlich ist. Und natürlich zahlt Putin auf die Karte ein und spielt sich damit Trump die Bälle im Grunde genommen zu.
Ziemlich klar scheint ja, dass da auf Europa mehr zukommt, als wir Europäer bislang getragen haben. Und wir sehen ja in diesen Tagen beim Gipfel in Brüssel, wie die Europäische Union sich eine neue Führungsspitze wählt. Zeigt dieser Prozess nicht schon, dass die EU im Grunde komplett auf Konsens angelegt ist und es immer schwieriger ist, diesen Konsens herzustellen, je mehr Rechtspopulisten in Italien und möglicherweise bald auch in Frankreich in den Regierungen sitzen?
Ne, die kurze Antwort ist ja. Klar zeigt es das. Ich glaube, was wenn man das sozusagen ein bisschen ausschmücken würde, dann ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, es gibt das Normale, ne? Jetzt wird sozusagen nach Prozedur, die Leute werden jetzt sozusagen gewählt. Daran könnte man noch nichts ändern, aber wir haben das Problem, dass das Zentrum Brüssel als Konsensmacher immer schwächer wird, weil die Hauptstädte, wenn man es so will, oder einzelne Länder wieder stärker werden und nicht bereit sind, auf den Konsens einzuzahlen. Und dieses Schwächerwerden des einen und auch Stärkerwerden des anderen, oder zumindest das sozusagen, dass ich eben keine Übermacht mehr über den Konsens herstellen kann, das führt dazu, dass immer mehr Akteure sagen, okay, dann suche ich doch nochmal nach einem anderen Optimum. Wir haben gesehen, dass Meloni der Besetzung dieses Spitzenpersonals nicht zugestimmt hat. Sie hat es nicht abgelehnt, aber sie hat dem nicht zugestimmt. Orban hat Nein dazu gesagt. Und das würde ich jetzt nicht nur auf sozusagen eine klassische Rechte reduzieren, sondern hier versuchen immer mehr und mehr Akteure ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und das hat natürlich große Folgen. Erstens für die Bedeutung dessen, was des Spitzenpersonals. Also wie wichtig ist das denn, wenn die gesamte EU-Maschinerie weniger Relevanz auf einmal hat? Sie würde zwar mehr gebraucht werden, aber sie hat eben, weil sie geschwächt wird durch die bewusst und aktiv geschwächt wird durch die Aktivitäten in den einzelnen Hauptstädten, haben sie einfach weniger Handlungsfähigkeit. Ne? Und also von daher ist die Nachbesetzung von der Position des hohen Beauftragten mit Kallas, ja, die ist super, aber das, was sie hat, ist ein ganz, ganz kleiner Hebel. Die Staaten werden insgesamt gerade einfach stärker und das Zentrum wird nicht halten. Und die Frage ist eigentlich, und das ist für uns Deutschland, glaube ich, die schlimmste Frage, wie funktioniert unser Land, wenn dieser Rahmen, Europäische Union, immer weniger, ich will gar nicht sagen nicht mehr, aber immer weniger da ist und auch die NATO immer weniger da ist und auf einmal nicht mehr da ist. Das sind die Dinge, die für unser Geschäftsmodell seit Beginn der Bundesrepublik wichtig gewesen sind. Die sind unsere DNA gewesen und die sind auch geopolitisch wichtig gewesen, weil sie die Frage geklärt haben, wo steht Deutschland eigentlich? Und da war immer die Antwort eingerahmt in die Europäische Union, integriert, damit aber auch sozusagen in Abhängigkeit zur Europäischen Union, wirtschaftlich und politisch und auf der militärischen Seite innerhalb der NATO. Und wenn das weggeht, dann taucht zwischen all den anderen Problemen, die wir haben, auch wieder die deutsche Frage auf. Nämlich, wo steht Deutschland eigentlich? Und dann werden wir sehen, wie hektisch und allergisch die Reaktionen aus anderen Ländern zwischen uns und Moskau sein werden in Zukunft. Wenn es so sein könnte, dass sich auch die Bundesregierung darauf einstellt, dass Trump möglicherweise einen Deal machen will mit Putin und wir sagen, na lieber, wir machen den Deal zu unseren Konditionen, als wir machen ihn zu Putins und Trumps Konditionen, also über unsere Köpfe im Grunde genommen hinweg.
Nun kennen Sie sich ausgesprochen gut mit Frankreich aus. Was würde es denn für die Bundesregierung und Deutschland bedeuten, wenn wir in Frankreich eine Situation haben, wo irgendwie ein Präsident im Amt ist, der keine Mehrheit mehr im Parlament hat, wo das Parlament versucht, Entscheidungen des Präsidenten zu hintertreiben? Bedeutet das nicht am Ende, dass da noch mehr Verantwortung auf Deutschland zukommt?
Ja, vor allen Dingen kommt, wie soll man sagen, Verantwortung, es kommt vor allen Dingen extrem viel Arbeit. Also wir haben das ist jetzt hier irgendwie das Thema der letzten Woche gewesen, was für einen Wust an zusätzlichen Prozess- und Abstimmungsnotwendigkeiten jetzt aufkommt, was jetzt schon klar ist, was einfach nur um die Ergebnisse, die man eigentlich schon hatte. Es hätte jetzt ein großer deutsch-französischer Gipfel stattfinden sollen, wo man endlich Kompromisse verhandelt hat und hätte weiterkommen können. Das darf man jetzt getrost im Grunde genommen abrasieren. Und man muss jetzt in der neuen Konstellation im Grunde genommen neue Mehrheiten suchen. Da wird unheimlich Hitze produziert jetzt und viel Arbeit getan, um maximal das Gleiche rauszukriegen und nicht einen Schritt weiter im Grunde genommen in dem Zusammenhang zu kommen. Das bedeutet Geschwindigkeitsverlust, ne, gegenüber anderen Akteuren, die halt allein entscheiden, schnell entscheiden können. Mangelnder Konsens und die Frage, wo liegt das neue Normal in Europa und in der Europäischen Union, ist damit überhaupt nicht geklärt. Und wie verhält sich das zu der parallel oder zwischendurch stattfindenden Wahl in Großbritannien? Ja, also wir haben im Grunde genommen so viel Bewegung zurzeit in diesem System drin, dass einem schon sehr, sehr schwindelig werden kann. Das ist schon eine Waschmaschine im Schleudergang.
Ich danke Ihnen, Herr Melling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an anderen bekannten Orten. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.